Hören, was wirkt. Willkommen zu einer neuen Folge 5 nach 12. Wir leben in einer Zeit, in der sich viele Menschen überfordert fühlen. Klimakrise, Kriege, wirtschaftliche Unsicherheit, künstliche Intelligenz. Jeden Tag erreichen uns neue Informationen, neue Meinungen und neue Technologien. Und dann wollen wir auch noch die Welt retten. Was passiert eigentlich dabei mit unserem Gehirn? Warum fällt es uns oft leichter, Probleme zu sehen als Lösungen? Weshalb lassen wir uns leicht von Informationen beeinflussen? Und welche Fähigkeiten werden ausgerechnet jetzt immer wichtiger? Und für mich natürlich die zentrale Frage, wie bleiben wir handlungsfähig, kreativ und mutig in einer Welt voller Krisen, Informationsflut und künstlicher Intelligenz? Darüber spreche ich heute mit einer bekanntesten Neurowissenschaftler Deutschlands, Dr. Henning Beck. Herzlich willkommen, lieber Henning. Schön, dass du da bist.
Freut mich sehr. Hallo.
Henning ist Hirnforscher, Bestseller, Autor, unter anderem von Besserdenken, 12 Gesetze der Dummheit, Denkfehler, die vernünftige Entscheidungen in der Politik und bei uns allen verhindern und Das neue Lernen heißt Verstehen. Ebenso ist er Keynote-Speaker und Berater für Unternehmen, unter anderem im Silicon Valley. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit der Frage, wie unser Hirn denkt, warum Fehler oft die Grundlage für Innovation sind und weshalb der Mensch der künstlichen Intelligenz entscheidenden Punkten vielleicht oder vielleicht doch überlegen ist. Gemeinsam mit Sebastian Klussmann, bekannt aus der ARD-Show Gefragt Gejagt, ist er außerdem Gastgeber eines Podcasts, Klussmann und Beck, das Duell der Besserwisser, kann ich nur empfehlen. Heute ist er Gast bei 5 nach 12 in meinem Podcast. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen nochmal, lieber Henning.
Vielen Dank. Bin sehr gerne hier.
Ja, heiße Temperaturen heute, wo wir das aufnehmen. Ne? So, und ich vermute auch ein heißes Thema, was wir hier besprechen heute. Also künstliche Intelligenz, darum wird es heute so ein bisschen gehen, prägt aktuell ja fast jede Diskussion. Viele fragen sich, welche Rolle spielt eigentlich der Mensch in solchen Entwicklungen noch? Also was ist für dich der entscheidende Unterschied zwischen künstlicher Intelligenz und menschlichem Denken?
Menschen denken von der Zukunft in die Gegenwart. Also wenn du dir vorstellst, du möchtest eine Entscheidung treffen, irgendetwas tun, dann nimmst du dir ein Ziel vor. Dann stellst du dir vor, wie es sein könnte in einem Tag, in einem Jahr. Und dann überlegst du dir, wenn das dein Ziel ist, was musst du jetzt dafür machen? Also Menschen denken vom Ende her und überlegen sich, was muss ich dann tun, um dorthin zu kommen. Mhm. Künstliche Intelligenz macht das Gegenteil. Künstliche Intelligenz schaut in die Vergangenheit, in einen Datensatz meinetwegen, und berechnet dann aus diesem Datensatz den statistisch besten, optimierten, wie auch immer, nächsten Schritt. Das heißt, KI geht quasi von der Vergangenheit in die Gegenwart und wir gehen von der Zukunft in die Gegenwart. Also es ist eine völlig andere Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen.
Okay, das heißt, wenn man das so sieht, an welcher Stelle, wir gehen natürlich noch ein bisschen tiefer rein, an welcher Stelle überschätzen wir den KI und an welcher Stelle unterschätzen wir den Menschen? Das wahrscheinlich könnten wir hier schon den Podcast mitfüllen.
Ja, ich denke, man unterschätzt häufig, was KI kann, was auch an den Begriffen liegt. Also wenn ich bei einem Sprachmodell eine Aufgabe reingebe, dann muss man immer so warten. Und dann sagt mir die KI, ja, ich denke nach, ich recherchiere, ich suche, ich überlege und solche Sachen. Ja. Das passiert natürlich nicht. Und wir vermenschlichen KI sehr. Wir stellen uns vor, die KI sagt auch immer, ich habe mir Folgendes für dich überlegt. Da ist kein Ich. Ja. Das ist ein statistisches Modell, was Wörter aneinander stellt. Und das kann tolle Möglichkeiten mit sich bringen, aber da ist kein Wille, keine Absicht, auch keine Form von Ich in dieser Form. Und da überschätzen wir die KI. Wir interpretieren mehr hinein, als eigentlich ist. Und bei Menschen unterschätzen wir, wie gut Menschen in der Lage sind, sich mit neuen Situationen, mit völlig unbekannten Situationen auseinanderzusetzen. Also eine Sendung Schlag den Star, 15 Spiele und jedes Spiel ist irgendwie komplett neu. Man muss sich sofort neu reindenken. Das ist das, was Menschen können. Also im komplett neuartigen Umfeld. Und da tut sich KI tatsächlich deutlich schwerer.
Okay, jetzt haben wir ja alle so ein kleines Zukunftsproblem. Ne? Also wie sieht die Zukunft aus? Also wir haben kein Zukunftsproblem, aber wir fragen uns alle, wie sieht sie
also
aus?
Ein Zukunftsproblem hat die Menschheit seit 40.000 Jahren immer. Ja, das ist nichts Neues. Also seit 40.000 Jahren steht die Menschheit immer an dem Punkt, wo sie nicht weiß, wie es weitergeht. Und in 2.000 Jahren werden wir auch an dem Punkt sein. Aber ja, du hast recht, es geht natürlich im Moment sehr schnell. Ja,
die heutige Generation denkt wahrscheinlich, das Problem ist neu und es ist einzigartig. Und es fühlt sich natürlich auch nicht so besonders an. Ne? Also natürlich sind Krisen nicht sozusagen wegzureden. So, die Frage ist natürlich, ne, da gibt es Thema, ich rede ja im Podcast natürlich über Lösungen zu mehr Nachhaltigkeit und Transformation. So, jetzt setzen aber alle immer mehr KI ein. Und du hast ja gerade gesagt, wo die Unterschiede sind. Ne? So, du hast, glaube ich, in einem Vortrag gesagt, es ist vielleicht besser, wenn man mit KI kann man ja nicht wegreden, aber besser da die richtigen Fragen zu stellen, um gemeinschaftlich auf Lösungen zu kommen. Was meinst du damit?
Ja, Fragen sind kein skalierbares Gut. Antworten kann ich sehr viele erzeugen. Ich kann KI sagen, finde mir 100 Verwendungsmöglichkeiten für einen Ziegelstein. Ich kann eine Frage stellen und KI bitten, 100 Antworten dazu zu finden. Aber 100 originär neue Fragen zu stellen, das ist nicht so einfach. Weil ich muss immer wieder dafür auch die Perspektive wechseln. Ich muss mir selber widersprechen. Ich muss überlegen, was wäre, wenn. Ich muss Hypothesen testen. Ich muss überhaupt erstmal Hypothesen finden. Kurzum, das Fragenstellen ist eigentlich erstens schwieriger und zweitens sehr viel gewinnbringender meistens als Antworten. Antworten sind vergleichsweise billig und man kommt an Antworten auch vergleichsweise gut, wenn man die Fragen vorher clever gestellt hat. Und wenn man in die Geschichte schaut, ob das in der Wirtschaft, in der Politik, in der Wissenschaft ist, es sind selten die Antworten, die wirklich bahnbrechend sind. Es sind meistens die Fragen, die vorher keiner gestellt hat, die zu einem neuen Geschäftsmodell führen oder einer neuen Idee führen. Und genau das ist das, was Menschen in Zukunft umso mehr leisten müssen. Der Preis dafür wird auch ansteigen in Zukunft. Also je billiger es wird, Antworten zu geben, desto höher wird der Preis, den ich verlangen kann, Fragen zu stellen, die kein anderer stellt oder eine Perspektive zu wechseln.
Okay. Ich kann mich, glaube ich, erinnern, da gibt es auch ein Zitat, ich kann es jetzt nicht genau von Einstein, der irgendwie gesagt hat, also ich würde, wenn ich die Zeit hätte, würde ich mich zu 80-90% mit dem Problem und den Fragen dazu beschäftigen. Die Lösung findet sich dann schneller.
In der Kreativitätsforschung weiß man das sehr gut. Also die besten Brainstorming sind nicht die, wo man eine Lösung sucht, sondern wo man eine Frage sucht, wo man das Problem sucht. Also je mehr ich ein Problem verstanden habe, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es aus einer ungewöhnlichen Perspektive angreife. Also ich muss mich wirklich reinwühlen. Formel-1-Teams machen das zum Beispiel. Jedes Jahr, bevor die neue Saison beginnt, in dem Winter kommt diese neuen technischen Vorgaben für die nächste Saison. Ja. Und Formel-1-Teams haben ganz gezielt Leute, die nichts anderes machen, als quasi diesen Technical Rider zu durchforsten, zu verstehen, um was geht es, um Lücken zu finden, um neue Produkte zu entwickeln, ja, um irgendwie einen aerodynamischen Vorteil zu entwickeln. Also es geht ganz genau darum, diese Fragen zu stellen, um da auf wirklich was Neues zu kommen. Das ist etwas, was in dieser Form des Regelnbrechen, des absichtsvolle Hinterfragen, das meint sich einen Plan zu setzen, das macht keine KI.
Okay.
Also die Technik, ein Sprachmodell kann das in dieser Form auch nicht.
Ja. Dann sind wir ja gerade bei dem Punkt, am Ende investieren natürlich jetzt, nicht natürlich, aber schon viele, viele Unternehmen, um nicht zu sagen alle, viel, viel Geld in KI und alle Menschen wahrscheinlich, da wirklich alle fragen sich, ja, wie geht es denn dann weiter? Welche Kompetenzen brauche ich? Fragen stellen, hast du gerade gesagt. Gibt es noch, welche Kompetenzen hat der Mensch einen klaren Vorteil und die sollte man perfekt nutzen?
Also ich finde es erstmal interessant, weil du sagst, was ist so auch der Unterschied, ne? Man macht ja immer gerne so diesen Konflikt auf, Mensch oder Gehirn, KI. Ich denke, so ein Sparring könnte sinnvoll sein, so eine Symbiose. Lass doch KI das Wie erledigen, wir stellen diese Warum-, Wozu-Fragen. Ja. Das ist ganz wichtig. Also was ist mein Plan? Wo will ich hin? Was ist meine strategische Entscheidung für mein Unternehmen, für mein Team, für mein Produkt, für mein Geschäft, für mein Servicemodell? Was ist mein Ziel? Und wenn das mein Ziel ist, was muss ich dann tun, um dahin zu kommen? Ich finde das extrem wichtig, weil wir haben Menschen die letzten 50 Jahre lang darin trainiert, sich zu benehmen wie eine Maschine. Wir haben ihnen immer gesagt, konzentriere dich, mach keine Fehler, effizient sein, Prinzip Frameworks abarbeiten und Kreuzchen in Kästchen machen. Die Zeiten sind vorbei. Also wir müssen Menschen darin trainieren, vom Ende her zu denken. Wir müssen sie darin trainieren, tatsächlich mit neuen, unbekannten Problemen klarzukommen und die in der Gruppe lösen zu können. Wir müssen in der Lage sein, auch das Bestehende zu hinterfragen, Ursache-Wirkung auseinanderzuhalten. Und das sind Kriterien, die erstens, wie gesagt, sind keine skalierbaren Güter. Also ich kann das nicht beliebig vervielfältigen. Und zum Zweiten, das sind wirklich meiner Meinung nach die bahnbrechendsten und wichtigsten, ja, wie soll man das ausdrücken, Denkeigenschaften, weil sie das verändern, was man jetzt hat. Also wenn ich nicht in der Lage bin, das zu hinterfragen oder auf den Prüfstand zu stellen, was ich jetzt habe, sondern zu optimieren, bin ich intelligent. Aber kein intelligenter Mensch ändert die Welt. Intelligenz bedeutet, dass du Rechenregeln effizient anwendest, um ein Problem zu lösen. Das ist Intelligenz, ein Optimierungsverfahren. Aber Intelligenz bedeutet nicht, dass du Regeln brichst, überschreitest und was Neues entwickelst. Und die Wirtschaftsgeschichte ist voll von Beispielen. Kunst, Kultur, Wissenschaft, Politik, alles ist voll von Beispielen, wo sich Menschen absichtsvoll überlegt haben, könnte ich es anders machen. Und damit verdiene ich am meisten Geld, werde ich am glücklichsten, bringt am meisten Freiheit, you name it.
Ja. Du hast jetzt sozusagen indirekt gesagt, ja, gehört da auch das Thema Unvollkommenheit des Menschen dazu. Ne? Also geht es nicht ums perfekte Rechnen, sondern sozusagen das ist eine Stärke von uns, wo Kreativität und Innovation entsteht. Ne? Also durch bewusste Fehler, nee, nicht bewusste, sondern durch Fehler, die nun mal in der Sache der Natur liegen. Warum ist das so? Erklär das mal. In deinen Impulsvorträgen kommt das, finde ich, immer übrigens sehr cool rüber.
Vielen Dank. Letztendlich geht es um bei Kreativität, ja. Es gibt zwei Arten von Kreativität. Es gibt die leichte Form, das ist, finde Verknüpfungen. Steve Jobs hat gesagt, connecting the dots. Du verknüpfst zwei Sachen, hast was Neues. Du verknüpfst ein iPod mit dem Handy, hast ein Smartphone, ein iPhone. Das ist durch Sprachmodelle gelöst. Da geht es darum, auch keine Fehler zu machen. Da kann ich viel kombinieren und ich teste dann. Das schwere Problem der Kreativität ist zu sagen, okay, ich breche mit dem Regelrahmen, der vorher da ist. Ich mache was komplett Neues. Menschen machen das tatsächlich unterbewusst sehr häufig am Tag, sie hinterfragen permanent Sachen. Muss ich das wirklich machen? Ist das sinnvoll?
Erinnere mich gerade an meinen kleinen Sohn. Aber
ich ja, ist ja verständlich. Herzlichen Glückwunsch. Stell dir mal vor, er würde es nicht machen. Stell dir mal vor, er würde alles akzeptieren, was du sagst. Wir würden immer noch, ist schrecklich, wir würden immer noch in irgendeiner Steinzeithöhle sitzen und Höhlenmalereien malen. Aber die perfekt. Ja. Aber du gehst ja nicht raus und erkundest und eroberst die Welt, wenn du das akzeptierst, was da ist. Also wir müssen Sachen hinterfragen lernen. Und das bedeutet immer, dass ich ins Risiko gehe. Ja, das bedeutet immer, dass es auch nicht funktionieren kann. Nun ist aber der größere Fehler, es nicht zu probieren. Also der teuerste Fehler ist, etwas nicht zu testen. Und der Preis, den ich dafür zahle, wenn ich scheitere oder wenn es nicht funktioniert, das ist gleichzeitig mein Lohn, weil ich weiß, wie ich dann besser weitermachen muss. Und Menschen machen seit Tausenden von Jahren nichts anderes, als Sachen auszuprobieren. Und die Sachen, die funktionieren, die machen sie dann weiter. Stell dir mal vor, du würdest es nicht machen. Also wie gesagt, einen Fehler zu vermeiden, ist der größte Fehler, den man machen kann.
Ja. Jetzt produziert ja KI Filme, Musik, keine Ahnung, alles mögliche, Bilder, Texte. Ich kann mich erinnern, vor kurzem habe ich mit meinen Eltern zusammengesessen und gezeigt, ne, wie kann man mit Bilder mit KI erstellen. Das ist das dann die einfache Form der Kreativität?
Ja. Die schwierige Form ist, was will mir der Künstler damit sagen? Was ist deine Botschaft? Was willst du vermitteln? Auch bei einem Produkt, was ist die Idee deines Produktes oder deines Geschäftsmodells, deines Services? Was ist das, was du machst, was die anderen nicht haben? KI ist eine Software. Die kannst du kaufen, die kann jeder andere auch kaufen. Also es ist ja kein Wettbewerbsvorteil, eine Software zu installieren. Also wie gesagt, das kann ja jeder. Ich habe Wettbewerbsvorteil, ich habe Excel installiert oder sowas. Es reicht nicht. So, das heißt, die Fragen, die du stellst, die anderen nicht stellen, das ist dein Wettbewerbsvorteil. Und ich denke, KI eröffnet völlig neue Möglichkeitsräume auch. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Also du kannst ja jetzt passgenau eine Werbekampagne für jeden Menschen individuell auf der Welt machen. Kannst du machen. Du kannst, wie du hast gesagt, kannst dir Kinofilme erstellen in Zukunft. Wird in 20 Jahren, bin ich sehr sicher, machbar sein. Wahrscheinlich schon in 10. Und diesen Möglichkeitsraum mit guten Ideen zu nutzen, das ist unsere Aufgabe. Ich habe keine Angst davor, dass uns die Arbeit oder Ideen ausgehen. Ich habe eher Angst davor, dass man diese Technik nicht sinnvoll einsetzt. Ja.
Okay, willst du da vielleicht nochmal tiefer eingehen? Ich glaube, ich kann mich erinnern, als wir uns kennengelernt haben, war das eine intensive Diskussion, weil ich gesagt habe, okay, kann ich alles gut nachvollziehen, ne? Aber das braucht natürlich eine deutlich geringere Anzahl von Menschen. Also,
nee, es braucht eine deutlich größere Anzahl von Menschen.
Warum?
Meine These wäre, dass neue Technologie noch nie dazu geführt hat, dass Arbeit ersetzt wird, sondern mehr Arbeit und Probleme und Ideen entstehen. Also erstmal, ich könnte es ja heute sehr einfach haben. Durch die Technik, die ich habe, könnte ich sehr viel Zeit sparen. Mache ich aber nicht. Ich spare keine Zeit durch mein Smartphone wenn ich in den Flugzeug steige oder einen Videocall mache. Das mache ich nicht. Wenn ich Techniken habe, die mich doppelt so effizient machen, dann gehe ich nicht nach der Hälfte vom Tag nach Hause, sondern ich mache doppelt so viel. Mhm. Und das, also erstmal, Menschen erweitern quasi ihren Arbeitsraum, indem sie neue Probleme finden, neue Fragen finden, neue Aufgaben finden durch diese Technik. Zum Zweiten, der Anspruch an dich steigt. Es gibt eine schöne Studie, ich meine aus den 80ern, die heißt More Work for Mother, mehr Hausarbeit für die Hausfrau. Und eine Historikerin hat untersucht, warum haben denn Haushaltsgeräte nicht dazu geführt, dass wir Freizeit haben? Also du hast Staubsauger, du hast Spülmaschinen, Waschmaschinen, Haartrockner und es hat nicht dazu geführt, dass Menschen mehr Freizeit haben, weil der Anspruch an dich steigt. Früher war es so, du hast einmal im Monat Wäsche gewaschen, weil es war aufwendig. Also einmal im Monat deine Bettwäsche gewaschen. So. Jetzt ist es einfach, die Bettwäsche zu waschen. Du schmeißt es in zwei Maschinen rein, dann kommt fertig und trocken wieder raus. Also steigt der Anspruch, die Erwartungshaltung, dass die Wäsche sauber sein muss. Und wie so eine Waschmaschine für Wissensarbeiter wird KI dasselbe machen. Also wenn du deine PowerPoint-Präsentation mit KI besser machen kannst, dann wirst du die in so einem KI-Ping-Pong immer weiter hin und her feilen, bis diese Präsentation oder der Text perfekt ist. Am Ende sitzt du genauso lang davor wie vorher auch, nur der Text ist besser geworden. Und das siehst du überall, dass der Einsatz von Technik dazu führt, dass die Nachfrage steigt. Also was passiert, wenn du ein Gut billig machst? Die Nachfrage steigt. Das hast du in der Radiologie zum Beispiel gesehen. Durch die ersten KI-Anwendungen in den 10er Jahren war bildgebende Verfahren. Auswerten von Röntgenbildern. So, was passiert, wenn du das billiger machst, die Nachfrage steigt? Radiologen, die Jobs für Radiologen wachsen doppelt so schnell, mehr als doppelt so schnell wie für die übrigen Mediziner im Moment. Weil die Nachfrage nach Radiologen so groß ist, weil KI das so billig macht, diese Auswertung. Dann brauchst du wieder mehr Radiologen, die das einordnen, ein Gutachten schreiben, dann eine Diagnose fertigstellen. Diagnose ist mehr als Bilder auswerten. Als Excel eingeführt wurde in den 80ern, selbe Diskussion, wir brauchen keine Bookkeeper mehr. Es gab damals, ich meine, es war eine Studie, ich muss nochmal nachschauen, Merrill Lynch oder Morgan Stanley, ich weiß nicht mehr, 1,5 Millionen Bookkeeper in den USA. Heute gibt es 500.000. Aber es gibt 1,2 oder 1,4 Millionen Accountants plus nochmal dieselbe Zahl an Controllern plus dieselbe Zahl an Financial Analysts. Das sind Jobs, die dadurch erst entstanden sind. Es gibt heute mehr als doppelt so viele Immobilienmakler wie vor 20 Jahren, obwohl durch Immo-Scout die alle wegdisruptiert werden sein sollten. Also du siehst, Technik führt immer dazu, dass mehr gearbeitet wird. Bei KI wird dasselbe passieren.
Könnte ich jetzt eigentlich ja den Podcast abschließen, weil ich glaube, jetzt hast du eine Menge Zuversicht gegeben, waren eine Menge Beispiele. Denn momentan, glaube ich, fehlt ja so ein bisschen die Zuversicht.
Ach, ja. Es ist so fantasielos, sich vorzustellen, welche Jobs verschwinden. Das ist super einfach. Natürlich kann ich mir vorstellen, wenn eine KI alles kann, brauche ich keinen Menschen. Das ist kein Argument, das ist ein Zirkelbezug. So nach dem Motto, wenn KI alle Jobs besser kann, dann kann sie alle Jobs besser. Ja, no shit, Sherlock. Sagen wir mal, zukunftsfähiges Denken ausmacht, sich zu überlegen, welche Geschäftsmodelle werden denn durch KI in Zukunft entstehen. Und das passiert durch neue Technologien. Das kann man gut finden oder schlecht. Das hat nicht nur Vorteile. Also ein Beispiel, es arbeiten heute sehr viel mehr Menschen in der Konsumwirtschaft, im Retail, obwohl die Innenstädte immer weiter veröden, weil wir alle online kaufen. Aber insgesamt sind mehr Jobs entstanden.
Ja.
Also es hat Umbrüche. Dass es gut wird, das liegt an uns. Das ist keine Frage der Technik. Aber was richtig schlecht wird, ist, wenn wir eine neue Technik nicht einsetzen, dann werden wir strukturell abgehängt. Und da muss ich nicht nach Detroit fahren, um zu sehen, wie schlimm es sein kann, wenn du einen Strukturwandel verpasst.
Ja.
So, und das ist die große Gefahr. Wir sind ein Land ohne Ressourcen. Wir buddeln nichts aus der Erde. Wir leben von guten Ideen. Dann erwarte ich verdammt nochmal, dass man in der Lage ist, eine Technologie wie KI, die uns besser denken lassen kann, wenn wir das sinnvoll nutzen, auch einsetzen.
Bin ich gleich beim guten Punkt. Ne? Am Ende habe ich den Eindruck, bei vielen ist das ja so ein bisschen Try and Error. Gucken wir mal, testen wir mal, schauen wir mal, was da so abgeht. Vielleicht unterstelle ich was oder schließe von mir auf andere, kann natürlich auch sein, ist nicht das Ziel. Du unterscheidest deinen Vorträgen immer sehr klar zwischen Lernen und Verstehen. Kannst du darauf noch mal ein Stück tiefer eingehen? Für die dich noch nicht erleben durften.
Lernen kann ich auch verlernen, aber ich kann nicht entverstehen. Verstehen bedeutet, du änderst die Art und Weise, wie du mit Informationen umgehst. Du erkennst auch, du verstehst, warum etwas ist oder wofür etwas ist. Das heißt, du hast sofort das Konzept von Dingen verstanden und kannst das auch in ganz anderen Situationen anwenden. Verstehen ist häufig auch, oder zumindest ein Stück weit unumkehrbar. Du hast dieses Gefühl, es hat Klick gemacht und du bist einen Schritt vorangegangen. Und den gehst du nicht mehr zurück, sondern du bist jetzt auf einem anderen Level. Lernen ist nichts Besonderes in der Natur. Alle Lebewesen lernen. Also eine Katze lernt, sich ein Andenkondor lernt, ein Quastenflosser lernt, alle lernen. Lernen bedeutet, dass dein Nervensystem sich anpasst an Reize. Das ist nichts Besonderes. Aber bist du wirklich in der Lage, Ursache-Wirkung auseinanderzuhalten und damit ein Konzept zu erkennen, was du dann für komplett andere Situationen anwenden kannst? Und häufig anhand von einem Beispiel und nicht indem man es immer wieder wiederholt.
Okay, was heißt denn das? Ich sage mal so, viele Unternehmen machen sich ja genau an der Stelle, also nicht nur Unternehmen, aber Gedanken darüber, wie können wir unsere Mitarbeitenden dabei unterstützen? Ne? Also wie erfolgt Bildung? Welche Skills? Über die Skills haben wir schon ein bisschen gesprochen. Aber wie sollte man dann eigentlich vorgehen? Jetzt Gedanken dazu?
Ich finde, auch hier muss sich die Art und Weise von, was du sagst, Bildung, aber im weitesten Sinne Führung ändern. Weil in Situationen, in denen die Rahmenbedingungen klar sind und sich wenig ändern, kann es sehr vorteilhaft sein, etwas zu lernen, auswendig zu lernen und dann fehlerfrei anzuwenden. Ein Framework zu lernen, wende ich fehlerfrei an. In Zukunft kann man das durch KI immer weiter ersetzen oder ergänzen. Ich müsste eigentlich Menschen darin trainieren, selbstständig zu denken, ihr Gehirn zu nutzen. Ich will ja, wenn Leute eine Schulung oder irgendwas hatten, dass sie in der Lage sind, mit neuen Fragestellungen klarzukommen, die ich jetzt nicht kenne. Ich stehe ja nicht immer neben meinen Kolleginnen und Kollegen und sage ihnen, wie es laufen soll. Die sollen schon ihr Gehirn selber benutzen. Ja. So, welches Signal muss ich an sie senden? Ich muss an sie senden, dass es sich lohnt zu denken. So, wie mache ich das? Indem ich eben ihnen nicht sage, so läuft es und das, so musst du es umsetzen. So wie man klassischerweise einen Change macht. Du sagst, das ist mein Ziel, das ist meine Kampagne und hier sind die 5 Maßnahmen, wie wir es durchsetzen. Ja. Oder ich habe hier eine super Idee und das sind die 5 Gründe, warum du diese Idee umsetzen sollst. Nein, man muss das Signal senden, hier ist eine offene Frage und lass uns mal gemeinsam daran nachdenken. Die cleversten Leute, die ich in Kalifornien getroffen habe, die Milliarden damit verdient haben, dass wir diese Geräte hier benutzen, die wir alle kennen, sind Leute, die sind erstens sehr uneitel, zweitens sehr, sagen wir mal, in der Form intellektuell, man könnte fast sagen, bescheiden manchmal. Und die sind sich auch nicht so fein dafür zuzugeben, dass sie nicht recht haben, weil sie fragen um Hilfe. Die sagen, Leute, ich habe hier ein Problem. Wie könnten wir das gemeinsam lösen? Wir haben hier folgendes Szenario. Was würdet ihr mir denn vorschlagen? Lass uns mal gemeinsam daran rumdenken. Und das muss in der Bildung passieren, das muss aber auch in Führung passieren. Ich muss das Signal an die Leute senden, es lohnt sich. Weil keiner weiß, wie es in 10 Jahren ist, niemand. Weder Sam Altman weiß es, noch Elon Musk weiß es, niemand weiß es, wie die Welt in 10 Jahren ist. Alle probieren aus. Aber wenn es stimmt, dass die Zukunft so wild ist, ja, dann lass die Leute doch gemeinsam an solchen Fragestellungen mal ausprobieren und zeig ihnen, es lohnt sich, eine gute Idee zu haben, weil die kann man dann umsetzen. Und hier rede ich nicht nur von Workshops, wo man quasi in einem Gewächshaus quasi was ausprobiert, sondern wirklich auch von konkreten Managemententscheidungen. Mhm. Weil gute Ideen sind in einem Unternehmen drin. Ich muss die Leute zusammenbringen dafür. Kritischen Phasen, klar, muss ich klare Entscheidungen treffen. Aber wenn wir davon reden, zukunftsfähig ein Unternehmen zu führen, dann muss die Botschaft an die Leute sein, es lohnt sich für euch alle, aktiv mitzudenken. Um das mal anekdotisch zu machen, ich hatte einen Lehrer, der hat das gemacht. Der kam zu uns rein, 11. Klasse, und hat gesagt, Leute, ich bin Papst. Mir, wie Papst? Ja, ich bin Papst. Heiliges Römisches Reich, deutsche Nation, Papst ist der Boss. Heißt Heiliges Römisches Reich. So, der König sagt, stellt euch das mal vor, ich hätte nichts zu melden. Der König sagt, er wäre hier der Chef. Ihr seid meine Papstberater jetzt. Was schlagt ihr mir denn als Papst vor, was soll ich machen? Was soll ich machen, damit ich der Welt zeige, wer hier der Chef ist? Und wie so, was kannst du machen? Puh, keine Ahnung. Kannst die Leute bestechen oder so, oder einen Krieg führen, was man halt so macht im Mittelalter. Es lief dann darauf hinaus, dem König die Privilegien zu entziehen. Die Investituren, hat man gesagt. Man entzieht ihm die Privilegien. So, und dann lässt man den erstmal ankriechen. Er muss eine PR-Kampagne machen. Gang nach Canossa war das. Man lässt den König ankriechen im Winter, dann soll er hier erstmal 100 Mal an die Tür klopfen und dann lässt man sich erstmal sehr bitten und dann schickt man die Leute raus und lässt davon berichten. Das hätte ich in einem Buch lesen können. Es hätte nichts bedeutet. Ja. Ich hätte es wieder vergessen. Ich hätte mir auch ein Buch kaufen können, wie ich mir die ganzen Jahreszahlen in mein Gehirn reinhämmer.
Oh ja.
Bringt aber nichts. Wir haben 1,5 Stunden rum überlegt, was man machen kann. Ein Consulting Case, wenn man so will. Und jetzt, ich muss dir nicht erzählen, was in den letzten 18 Monaten auf der Weltbühne passiert ist, wo Leute andere Leute ankriechen lassen kommen wollen. Ja, permanent. Und darum geht es, zu verstehen, um was handelt es sich hier. Zweitens, das Signal an die Leute zu senden, hey, das lohnt sich selber mitzudenken. Weil drittens, ich bin nicht immer bei euch. Ihr werdet in 10 Jahren Probleme und Fragen haben, die keiner weiß, was da kommt. Aber ihr seid vorbereitet, weil ihr seid darin geschult, euer Gehirn zu benutzen. Und ich finde, nichts ist wichtiger für die Zukunft. Lange Antwort, pardon.
Nein, fand ich super. Ich fand das Beispiel auch sehr, sehr schön, das bleibt hängen. Und ich kann mir gut vorstellen, warum du das auch wieder erzählst. Ne? Man hat es erlebt und hat es nicht einfach mit 2 Augen aus dem Buch rausgezogen und davon bleiben nur noch 3% hängen. Sehr guter Punkt. Jetzt, KI führt ja auch dazu, dass wir sind auf Social Media weiter unterwegs, wisst man das? Kommt ja, ich meine, die Informationsflut war vorher schon groß, jetzt verzichtfacht sie sich nochmal. Ne? So, wie geht man mit sowas um? Was sagt der Hirnforscher? Am besten ausmachen wahrscheinlich.
Naja, KI ist Fluch und Segen zugleich. Also KI hat den, sagen wir mal, die unangenehme Eigenschaft, dass noch sehr viel mehr Output erzeugt werden wird. Ich kann ja ganz billig, kann ich mir ja meine eigenen Musikbands erstellen. Ich bräuchte in Zukunft ja auch kein Spotify mehr. Ich könnte ja mir Lieder erstellen, die genau zu mir passen. Ja. Also stell dir vor, wenn ich jetzt in ein Auto steige, da mache ich einen Radiosender an, da läuft Musik, die mir nicht gefällt, Nachrichten, die mich nicht interessieren, Staus, durch die ich nie durchfahren werde. Die Station Voice klingt total unsympathisch. Mit KI könnte ich mir meinen Henning Beck Radiosender machen, mit Musik genau für mich zugeschnitten, Nachrichten kuratiert für mich, Staus, die genau für mich relevant sind, und meine Schwester liest die Nachrichten vor von mir aus. Also ich kann unfassbar viel Output erzeugen. Wir werden in eine Welt kommen, in der man sehr billig ganz viel Output erzeugen kann. Auf der anderen Seite kann ich KI natürlich auch als Schwert einsetzen, um mir Hilfestellungen zu geben. Ich kann KI sagen, okay, kuratiere für mich doch mal ein Social Media Feed. Also wie so ein Redakteur. Ich könnte KI als Redaktion einsetzen, die für mich Nachrichten filtert und mir meine Henning-Beck-Zeitung quasi erstellt oder sowas. Ich kann mir auch vorstellen, dass Menschen auch die Zeiten oder die Momente zu schätzen wissen, wo sie eine Technik nicht einsetzen. Also wenn man, auch hier, wenn man in Kalifornien ist, wenn man dort in einem Gespräch auf sein Telefon schaut, und gerade im digitalen Bereich geht man als schwach, als undiszipliniert. Du bist abhängig von der Technik, sie kontrolliert dich. Es ist ein Affront, gerade in solchem sehr technischen, digitalen Milieu, sein Smartphone zu zeigen. Wir alle wissen, dass du ein Smartphone hast, brauchst du niemandem präsentieren. Aber wenn du zeigst, dass du hier aktiv am Gespräch teilnimmst und mitdenkst, das ist Respekt. Ja. Und vielleicht werden wir mit Sicherheit auch so eine Balance haben, wo wir einfach sagen müssen, wir brauchen ein Hobby, bei dem wir nicht erreichbar sind. Wir brauchen bestimmte Zeiten, in denen wir für uns sind. Wir brauchen auch Räume oder Orte, an denen wir keine Bildschirme haben. Plädiere ich immer dafür, das zu Hause für sich zu haben, um einfach die Sachen zu verdauen.
Ich kann mich da gut an eine Szene erinnern mit meinem Ex-Chef. Das ist schon ein paar Jahrzehntchen her. Also ich sagte, ich hätte jetzt gern auch so ein Handy. Und dann sind wir auch tiefer ins Gespräch. Und das ist bei mir auch völlig hängen geblieben, der gesagt hat, du wirst irgendwann froh sein, wenn du kein Handy hast und es nicht nutzen musst in jeder Sekunde. Und dann hast du es geschafft. Okay, neben mir liegt ein Handy.
Was für ein Visionär, aber er hat ja völlig recht. Also die wichtigsten Menschen auf Fotos erkennst du immer, dass sie beide Hände auf den Fotos haben, dass sie kein Selfie machen und daran, dass sie nicht permanent auf ihr Telefon schauen. Aber du weißt, wie es ist, ich bin auch viel unterwegs. Ich schaue auch immer aufs Handy, kommt die lebensverändernde E-Mail, wann geht mein Flug oder Zug oder sowas. Ich meine, wichtig, ganz wichtig, das ist vielleicht eine sehr wichtige Botschaft, nutze Technologie, ob das Geräte sind, KI, ist völlig egal, immer anlassbezogen. Wir haben es schon ganz am Anfang gehabt, denk vom Ende her, was ist dein Ziel? Fang damit an, bevor du zu einem Gerät greifst, frag dich, wozu? Was ist der Zweck, dieses Gerät jetzt zu benutzen? Niemand ist süchtig nach Wikipedia. Warum ist niemand süchtig nach Wikipedia? Du hast kein Craving, du hast kein Verlangen, immer wieder auf Wikipedia zu gehen. Du schlägst was nach, dann hast du die Information gefunden und dann ist auch gut. Und dann ist es abgeschlossen. Und immer wenn du mit etwas abschließen kannst, weil du ein definiertes Ziel hast, ist es okay. Also wenn du auf deinem Smartphone schaust, wann der Zug geht, dann ist das okay. Das ist ja keine unsinnige Smartphone-Nutzung, weil es ist anlassbezogen. Du überlegst dir vorher, was du willst. Problematisch wird es, wenn du einfach ohne Sinn und Verstand da durchscrollst, die Zeit verlierst und dich völlig, völlig in irgendwelchen Meldungen, Nachrichten irgendwie weiter versackst und gar nicht mehr die Kontrolle über diese Situation dann hast.
Jetzt kommen wir ja genau zu so einem Punkt. Ne? Also es werden immer mehr Informationen. Du hast gerade so eine Welt gemalt. Ich glaube, könnte mir gut vorstellen, dass die nicht auch den einen oder anderen abschreckt. Aber am Ende sagen die heute alle schon, ich habe das Gefühl, es gibt nur noch Krisen, Kriege, Weltuntergang, also alles mögliche, Klimakrise, was wir haben. Ne? So, warum nehmen wir, und es gibt aber ja auch eine Menge guter Botschaften. Ne? Ich habe keine Strichliste geführt, weiß nicht, ob das jemand macht, aber ich würde sagen, es gibt mindestens genauso viele gute Botschaften. Die nimmt aber keiner wahr so richtig oder zumindest nur ganz wenig. Warum nehmen wir diese kritischen Dinge, die dann vielleicht noch mehr wären, weil noch mehr KI-Content mit solchen Botschaften kreiert wird, warum nehmen wir die als Mensch so kritisch wahr? Was macht das mit uns? Und wie geht man eigentlich damit um? Weil ich glaube, das könnte vielen vielleicht auch so ein bisschen aus der Depri-Stimmung raushelfen.
Also erstmal, warum ist das so? Also zum einen, wir lernen aus schlechten Nachrichten mehr als aus guten. Wir schauen deswegen so gerne zum Negativen, weil der Lerneffekt dort potenziell viel größer ist. Ich lerne aus 10.000 unfallfreien Autos nichts. Ich lerne aus einem Unfallauto, lerne ich sehr viel. Deswegen schauen Menschen sehr gerne dahin, wo es nicht funktioniert, weil man aus dem Scheitern, aus Fehlschlägen, aus solchen Sachen, ist der Lerneffekt sehr groß. Menschen werden immer sagen, aus ihren Niederlagen haben sie mehr gelernt als aus ihren Siegen. Und auch wenn andere eine Niederlage haben, also denk an schlechte Nachrichten, egal wo es ist, Krisen, letztendlich kann ich da, habe ich immer einen größeren Lerneffekt, als wenn zwei Länder seit 500 Jahren keinen Krieg gegeneinander führen. Was kann ich daraus? Da muss ich schon sehr genau hinschauen. Wenn ich sehe, warum sie einmal Krieg führen, da sehe ich den Konflikt, sehe ich das Problem und potenziell kann ich damit etwas anfangen. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist, gute Nachrichten sind langsam, schlechte Nachrichten sind schnell. Was meine ich damit? Es ist heute einfach, manche guten Nachrichten werden auch selbstverständlich. Also ich hatte neulich mal geschaut, meine Uroma ist geboren 1904, die ist aufgewachsen, da gab es kein fließendes Wasser bei ihr zu Hause, die Kindersterblichkeit oder auch die Müttersterblichkeit war unfassbar hoch. Das ist ja heute selbstverständlich. Niemand macht eine Nachricht, heute wieder keine Mutter gestorben in Berlin. Also wieder alle Entbindungen, alles haben super gut geklappt. Das schreibt ja niemand auf eine Zeitung vorne drauf, das ist einfach keine Meldung. Wenn du aber schreibst irgendwie, das Wasser geht aus, kein fließendes Wasser in Kreuzberg, das ist eine Meldung.
Oder du hast keinen Strom in Berlin.
Kein Strom in Berlin ist eine Meldung.
Soll es gegeben haben, ja.
Ich sage es ganz ehrlich, es gab Zeiten, da gab es überhaupt keinen Strom in Berlin. So, und das ist ein, diese Geschwindigkeit von guten Nachrichten ist einfach ganz häufig zu langsam im Vergleich zu schlechten Nachrichten. Interessanterweise stellt man auch fest, schlechte Nachrichten können motivierender sein als positive. Also Krisen können anspornen. Also wenn du jetzt in der Pandemie waren sehr viele Leute sehr erfindungsreich. Es gab viele schlechte Nachrichten, du wusstest, jetzt musst du was machen, ansonsten bist du weg. In der Energiekrise, im Ukraine-Krieg, auf einmal werden Gasterminals an die Küste gekloppt, weil die Leute wissen, jetzt geht's aber, jetzt müssen wir aber schnell mal für dieses Flüssiggas uns bereit machen. Ob das gut ist oder schlecht, das meine ich nicht. Es geht darum, Menschen kommen auf einmal ins Handeln, wenn sie eine Form von Angst haben.
So ein Druck quasi.
Genau, Not macht erfinderisch. Das darf nicht zu viel werden. Es gibt so einen Sweet Spot. Weißt du, was ich meine? Also wenn du zu viel Angst hast, dann werden Menschen irgendwann fatalistisch und sagen, dann lohnt es sich gar nicht mehr, dann brauche ich auch gar nicht mehr anfangen.
Das ist Kaninchen vor der Schlange.
So, oder dann kann ich mich totstellen oder ich renne weg oder wie auch immer, aber es lohnt sich einfach nicht mehr. So, und deswegen ist eigentlich die Kunst, wenn ich Menschen ins Handeln bringen will oder auch mich selber, ich darf nicht zu viel von den schlechten Nachrichten haben, weil es demotiviert. Und ich muss einfach sehr schnell erkennen, lohnt sich das, was ich tue? Hat es ein Wirksamkeitserlebnis? Eine gute Nachricht motiviert dann, wenn ich sehe, Menschen haben konkret etwas bewirkt, zeitlich sehr unmittelbar zu ihrem Start, als sie damit begonnen haben. Also du machst etwas und recht schnell siehst du, dass es funktioniert. Das ist ganz wichtig für jeden. Also egal, was du tust, sorge dafür, dass du schnell dein Ergebnis siehst. Ob das jetzt, ob du dir da Solarzellen aufs Dach haust oder ein Schnitzel brätst oder irgendwie. Schau dir mal an, was an Zeitungssachen verkauft wird, an einem Kiosk. Heimwerken, Gartenarbeit, Grillen, irgendwelche Schminktipps. Also warum wird das verkauft? Weil Menschen etwas tun und unmittelbaren Effekt sehen. Das lieben Menschen. Das ist ganz wichtig, dass man diese Unmittelbarkeit in seinem Handeln hat.
Das glaube ich auch so Corona, ne? Sind da nicht die Baumärkte überrannt?
Absolut.
Überrannt worden?
Absolut.
Alle wurden Handwerker zu Hause?
Absolut. Danach gab es natürlich ein bisschen Probleme für die Branche, weil Überkapazitäten beim Radfahren
ist. Wir haben das schon hochgerechnet, wie es so weitergeht.
Genau, auch bei vielen Radmarken, da sind die Lager immer noch alle voll und das kriegen sie jetzt nicht wegverkauft. Aber ja, natürlich. Auf einmal Selbstwirksamkeit, du tust was, du kannst jetzt auch nicht in den Urlaub fahren. Ist übrigens interessant, dass ich war neulich bei einer Veranstaltung, ich meine, es war das ein Gartenbauverband, ich weiß, oder so Gartenheimwerkermärkte, Gartenmärkte, und die sagen, unsere direkte Konkurrenz von Gartencentern sind Reisebüros. Es ist das gleiche Budget zu Hause. Entweder gibt man Geld für Reise und Urlaub aus, oder man gibt Geld für den Garten aus. Fand ich ganz interessant, dass es das mentale Budgeting von den Leuten zu Hause in diese Richtung geht. Urlaub oder Gemüsebeet.
Spannend. Okay, hätte ich jetzt auch nicht die Brücke hergestellt.
Ich auch nicht.
So, aber ich lerne ja immer in meinen Folgen dazu. Jetzt will ich ja so ein bisschen beitragen zur Weltrettung, ne? So zum Thema Klima und Co. Was wären dann, also du hast natürlich schon so durchklingen lassen zum Thema Selbstwirksamkeit, was wäre quasi diejenigen, die Klimaschutz nach vorn bringen wollen, ob sie das kommunikativ tun oder ganz konkret in ihrem Unternehmen, was wären deine Tipps so aus Hirnforschungsaspekten, wie man Verbündete holt, wie man Leute Zuversicht und ins Tun bringt?
Der US-Bundesstaat mit den meisten erneuerbaren Energien mit Abstand ist Texas.
Ja.
Texas hat mehr als doppelt so viele erneuerbare Energien im Vergleich zu Kalifornien und den nächsten drei Bundesstaaten zusammen. Und warum ist das so? In Texas, es gibt zwei Sachen. Das eine ist tatsächlich strukturell. Die haben die Regulierung vereinfacht. George W. Bush hat damals gesagt, go get smart on wind. Und was haben die dann gemacht? Die haben ihr Netz so verändert, dass dort, wo der Windstrom erzeugt wird, da wird auch der Preis gesetzt. Nodal Pricing nennt sich das, Knotenpreissystem. Und das führt dazu, wenn du halt viele Windräder um dich herum hast, ist der Strom ganz häufig billig und du kriegst einfach den billigen Strom. Und erzkonservative Rancher bauen sich auf ihre Rinderfarm auf einmal diese Windräder drauf, weil es ein Geschäftsmodell ist. Ein Investor hat zu mir mal gesagt, Klimawandel, haben wir alles verstanden, ist alles okay. Wie verdiene ich damit Geld? Mit diesem Kampf gegen, wie mache ich ein Geschäftsmodell da draus?
Ja.
Es darf keine moralische Entscheidung sein. Es muss tatsächlich eine ökonomische Entscheidung sein. Das heißt, wenn ich Regularien da wegnehme, ein bisschen, oder das anders reguliere, dass es auf einmal ein gewinnbringendes Geschäftsmodell ist, das zu tun, dann brauche ich kein Gesetz mehr. Niemand musste Nokia-Handys verbieten, damit sich das iPhone durchsetzt. Das bessere Produkt setzt sich dann durch. Ich muss die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass ich das Produkt durchsetze. Und zum Zweiten, ich muss es auch kommunikativ angehen. In Texas redet man nicht von Energiewende. Man redet von Energieexpansion. Man verkauft diese ganze Veränderung nicht als Verzicht oder du musst dich ändern. Wer wendet sich denn? Sich verändern, das ist irgendwie immer doof.
Wer will sich freiwillig ändern?
Niemand will sich freiwillig ändern. So, aber wenn du sagst, wir expandieren, wir werden noch, es ist ja dasselbe, was du machst. Du baust zum Schluss einen Solarpark auf oder was auch immer. Du machst das Gleiche. Und auf einmal machen das dann die Leute. Ja. Und interessant ist auch, Kalifornien fällt bei Erneuerbaren im Vergleich zu Texas auch deswegen zurück, weil die sehr viel bürokratisieren. In Texas gibt es Regionen, da gibt es gar keine Regularien, was du dort machst, was du dort bauen kannst. Du kaufst einfach das Grundstück und kannst machen, was du willst. Es gibt keine Vorschrift. So, das heißt, es ist extrem billig, dort einen Windpark zu bauen, meinetwegen. Oder Rechenzentren. Ja. Jetzt fangen die alle an, ihre Rechenzentren da zu bauen für KI, weil du musst einfach nur ein Stück Land haben und machst, was du willst. Ja. Und in Kalifornien wird es mittlerweile schon so überbürokratisiert, dass es sehr aufwendig, teuer und langsam ist, dort die entsprechenden Investitionen zu tätigen. Und Geld ist ein scheues Reh. Das geht dorthin, wo es am einfachsten ist.
Oh, ich höre schon den Aufschrei im Netz. Ich glaube, ich muss jetzt abbiegen im Thema, aber ich höre schon den Aufschrei.
Ja.
Zumal ja Deutschland, wir haben nicht ganz so viel Fläche, ne, glaube ich.
Ja, es wird auch schwierig, dass wir uns in Deutschland nur mit Solarparks und Windrädern selber steuern. Aber letztendlich ist es geht darum, eine positive Idee dazu vermitteln. Also es ist sinnvoll, sich daran anzupassen, nicht nur, weil ich dann irgendwie das Klima rette, sondern weil ich auch unabhängiger werde. Im besten Fall wird die Energie auch billiger. Weißt du, ich will in einer Welt leben, in der ich das Licht immer brennen lassen kann, weil es nachhaltig der Strom erzeugt wird. Ich möchte in einer Welt leben, wo ich Plastiktüten einfach wegschmeißen kann, wie Apfelschalen, weil die verrotten. Ich möchte in einer Welt leben, wo ich mit dem Auto schnell fahren kann, weil der Sprit oder Elektrostrom, wie auch immer, nachhaltig produziert wird. Und es fällt so viel Energie auf die Erde. Wir haben kein Energieproblem. Ja, die Frage ist nur, wie kriege ich das möglichst kostengünstig an die Leute? Und meiner Meinung nach ist das eine ökonomische Frage. Wie schaffe ich die Rahmenbedingungen dafür, dass man daraus wirklich gute Geschäftsmodelle machen kann? Und weniger eine moralische Frage. Also egal, wen du wählst. Wie gesagt, selbst in Texas müssen die Republikaner aus ideologischen Gründen drehen die es jetzt wieder zurück, obwohl die selber mit George W. diese Entwicklung angestoßen haben, aus ideologischen Gründen, weil ihnen das wieder zu irgendwie zu politisch wird. Aber jeder kann ja rechnen. Geld stinkt nicht. Und wenn du merkst, es lohnt, schau dir an, wenn du ein neues Haus baust. Da werden ja praktisch nur noch Wärmepumpen eingebaut. Weil jeder rechnen kann. Es wäre so bescheuert, das nicht einzubauen. Jeder macht das. Weil es ist einfach besser. Es ist günstiger. Es lohnt sich. Und das ist die Entwicklung, die man einfach forcieren muss. Es gibt übrigens schöne Studien, die zeigen, welche Maßnahmen sind langfristig am erfolgreichsten. Es ist genau das. Erst den Möglichkeitsraum schaffen, indem ich zum Teil liberalisiere, indem ich es günstiger mache, indem ich Alternativen entwickle, die das können. Und wenn dieser Weg sich schon so abzeichnet, dann kann ich mit Gesetzen nochmal hinterhergehen und das so ein bisschen unterstützen. Ja, dass da vielleicht so ein bisschen was angeschoben wird. Aber beim Katalysator, die Technik war schon lange da. Und die war eigentlich auch schon konkurrenzfähig. Aber wenn das der Fall ist, dann kannst du gesetzgeberisch da hinterher treten, sage ich mal. Aber nicht den zweiten vor dem ersten Schritt machen. Nicht erst das Gesetz und dann hoffen, dass sich die Technik entwickelt. Das passiert eher selten. Ja.
Schöner Punkt. Kommen wir gleich zum ersten Schritt. Der erste Schritt bedarf ja neue Ideen, Kreativität. Sind wir schon vorbeigekommen. Du sagst in deinen Vorträgen, bring die Leute in Bewegung. Ne? Bring sie zu einem Perspektivwechsel.
Ja.
Da kommen die besten Ideen. Warum?
Nun, weil unser Gehirn jetzt nicht wie ein Computer ist, der immer gleich funktioniert, egal ob er auf einer Parkbank steht oder in einem Besprechungszimmer, sondern wir passen unser Denken ja an die Umgebung an. Also du denkst ja auch anders, wenn du in der Küche stehst, auf dem Klo sitzt oder im Fußballstadion bist. Das sind ja unterschiedliche Situationen, führen zu unterschiedlichen Prioritäten. Und vielleicht kennst du diese Figur der Denker von Rodin. Eine berühmte Figur, der Typ sitzt da so aufgestützt auf seinen Faust. Ja, der sitzt da so und stützt sein Kinn auf diese Faust auf und denkt so angestrengt nach, hat die Beine da so zusammengezogen und denkt so intensiv nach. Niemals hat man menschliche Kreativität und das Denken falscher dargestellt als in dieser Figur. Niemand denkt, indem er da sitzt und grübelt. Menschen sind in Bewegung. Also wenn du Menschen fragst, wo kommst du auf Ideen, das ist beim Spazierengehen, unter der Dusche, beim Fahrradfahren, im Auto, in der Bahn, mit dem Hund draußen. Du machst was, du bewegst dich. Zweitens, viele Menschen sind häufig alleine. Also erst in der Gruppe, erst schon besprechen, aber ganz häufig bist du so ein Moment für dich. Ja. Weil du dann eben die Gedanken zu sortieren kannst und verdauen kannst. Und das Dritte ist keine Bildschirme. Also es gibt keine Studie, die zeigt, dass Menschen kreativer werden durch Bildschirme. Das Gegenteil, weil du fokussierst deinen Blick auf einen Bildschirm, aber du musst den Blick schweifen lassen. Ich muss mal dorthin schauen. Und das passiert, wenn du ja in Bewegung bist. Bist du auch gedanklich in Bewegung.
Kann mich gut erinnern an die Spaziergänge am See. Aber das ist eine andere Geschichte, die von mir das
gibt. Ja, schön, wenn du so einen See in der Nachbarschaft hast.
Ja, den Luxus habe ich. Und der hat mich in meiner Krankheit damals arg begleitet und wie es weitergeht. Und da war ich immer allein. Und ich hatte immer den Blick, habe immer offen geatmet. Ich kann mich gut erinnern. Das tat mir gut. Vermisse ich heute auch ab und zu. Man denkt immer so, der ist immer noch da, wo er letztens war. Du musst mal rausgehen. So, aber das ist eine andere Geschichte an der Ecke. Denken. Wir waren gerade bei Denken. Ne? So, du hast gesagt, wir sollten auch den Menschen kritisches Denken beibringen. Also der viel KI nutzt, weiß, nicht nur bei KI ist das gut angebracht an der Ecke. Wie trainieren wir kritisches Denken?
Ja, kritisches Denken ist ein bisschen mehr, als der Begriff vermuten lässt. Kritisches Denken heißt auch über sich selber nachdenken. Kritisches Denken heißt, man sagt dazu Metakognition auch. Also man beobachtet sich so ein bisschen selber beim Denken. Mhm. Kritisches Denken bedeutet auch, ich habe es gesagt, dass man sich überlegt, worum geht es hier eigentlich? Also tatsächlich so diese Makroperspektive auf die Sachen einnehmen. Und es heißt natürlich auch, dass das, was ich tue, nochmal so einen Check unterziehe. Also entweder kurz durchschnaufen oder nachts drüber schlafen, auch noch mal jemand anders fragen, vielleicht auch noch mal so den Advocatus Diaboli spielen, könnte es auch anders sein, um einfach sich vor dieser Bestätigungsfalle zu schützen, dass man einfach in eine Richtung läuft und blind einer Richtung, einem Weg vertraut. Das sagt sich aber sehr leicht. Ne? Es dauert und es ist auch nicht ganz so bequem, das zu tun.
Nee, und jetzt sitze ich da vor dem Computer, ne, hab da die KI und die ist ja in Bruchteilen von Sekunden, gibt die mir von allen Dingen Antworten, wo ich noch nicht mal wusste, dass ich die vor kurzem wissen wollte, an der Ecke. Wie gehe ich damit um, dass die nicht, also ich will nicht sagen, unser Denken ersetzt, weil sie denkt da nicht, aber sie ersetzt vielleicht unser Denken, aber wie kann man sie als Erweiterung nutzen? Also
ich habe bei allen KI-Tools eingestellt, dass ich sage, bei jeder Antwort, die du gibst, überleg, ob auch das Gegenteil stimmen könnte und such nach möglichen Beweisen dafür, dass du falsch liegst mit deiner ersten Antwort. Das heißt, ich kriege immer zwei Antworten. Also ich kriege immer, gebe ich ein, was weiß ich, also bei manchen Faktenfragen ist es natürlich nicht so, aber irgendwie, lohnt es sich jetzt Urlaub in der Karibik zu machen? So, ist da das Wetter gut oder schlecht oder keine Ahnung, lohnt es sich ans Mittelmeer zu fliegen oder an die Ostsee? So. Und dann kriege ich immer, ja, ist eine gute Zeit für die Ostsee. Und dann kommt immer so Gegencheck, folgende Argumente könnten dagegen sprechen. So, und das heißt, ich werde erstmal rein von dem Arbeitsrhythmus kurz rausgerissen. Ne, oh, Ostsee, super cool, ich fahre gerade in die Ostsee. Sondern, es könnte jetzt auch gerade, was weiß ich, irgendwie der Wind ist schlecht und es ist überfüllt oder was auch immer. So, und das heißt, dass ich nicht einfach in diese Automatisierung da so reinrutsche.
Okay. Oh, und ich finde das aber so cool, wenn ich immer nur die eine Frage stelle und der sagt immer, Enrico, das hast du aber toll gefragt.
Wahnsinn, ne?
Und den tollen Text gemacht. Und ich denke so, Mann, das so oft bin ich noch nie gelobt worden in meinem Leben.
Ja, die Frage ist, was das mit uns macht, ne? Sycophancia ist das, also Schmeicheleien, Speicheleckerei, würde man auf Deutsch vielleicht sagen, ist dieses Phänomen. Was für eine wunderschöne Frage, Henning, das ist brillant. Vielen Dank für diese tolle Frage. Ja, ich frage mich, was das mit den Menschen macht. Ne? Werden wir zu einer Gesellschaft von Narzissten? Weil es gibt Studien, die zeigen, Menschen werden, wenn sie häufig mit KI kommunizieren, ungeduldiger echten Menschen gegenüber. Weil sie einfach erwarten, dass sich auch andere Menschen so einfühlsam verhalten und mir Recht geben. Und Menschen sind eben nicht so. Ich könnte mir eine Welt vorstellen, in der wir tatsächlich sehr viel mehr mit KI kommunizieren, weil es angenehmer ist für uns. Studien zeigen, wenn Menschen die Wahl haben, mit einem echten Menschen zu kommunizieren oder mit einem Bot, also zum Beispiel zu chatten, und sie wissen nicht, wer ist, bevorzugen Menschen immer den Bot oder in allermeisten Fällen den Bot.
Ja, der andere, der ist auch manchmal ein bisschen herausfordernd und hat dann auch eine eigene Meinung und so. Das finde ich dann immer schwierig. Der Bot sagt immer, ja, du bist toll.
Auch das könnte man bei dem Bot einstellen. Ne? Man könnte dem Bot auch sagen, sei mal ein bisschen kritisch, sei mal ein bisschen aufmüpfig, aufmüpfig im Sinne von das zu simulieren. Er ist jetzt nicht willentlich wie ein Pubertierender, der dir immer Kontra gibt aus eigenem Antrieb. Aber wenn, du musst dir vorstellen, ein Sprachmodell hat halt, was weiß ich, Millionen von Büchern gelesen, da wird dieses Sprachmodell in diesem System Muster erkennen, die da lauten, oh, es lohnt sich aufmüpfig zu sein. Oh, Pubertierende sind häufig renitent. Und dann kann dieses Verhalten natürlich simuliert werden. Nicht, weil die KI das selber hätte, aber natürlich. Ja. Du, das ist ein technisches Problem.
Okay.
Das ist lösbar.
Alles klar. Es war mit Augenzwinkern, falls jemand mich nicht kennt und denkt, was ist denn das für einer? Muss man ja aufpassen, was man sagt. Können ja einige abhören und falsch verstehen an der Stelle. Aber da sind wir doch mal bei dem Punkt Denkgewohnheiten. Ne? Also bei allen lustigen Punkten, da stecken ja eine Menge Herausforderungen drin. Ne? Nicht nur bei KI, sondern wir haben eine Menge Themen. Wir haben gerade eine sehr lange, intensive politische Diskussion gehabt. Da haben wir schon gesagt, hätten wir einen eigenen Podcast machen sollen. Und bei manchen Herausforderungen habe ich so das Gefühl, kommen wir auch nicht so richtig vorwärts. Ne? Also vielleicht ist das normal im Zeitraffer so, aber wir kommen nicht so.
Was meinst du konkret? Was schwebt dir vor?
Naja, also sozusagen, also Digitalisierung, also seitdem ich im Arbeitsprozess bin, redet man über Digitalisierung, ne? So, also, und irgendwie habe ich immer das Gefühl, es wird immer noch als Problem bezeichnet, wobei jeder digital ist, ne? Also vielleicht ist es manchmal auch gefühlte Welt. Also gibt es so Punkte, wo du sagst, ja, da haben wir so ein Verhalten in uns, aus der Natur heraus oder grundsätzlich, wo man sagt, das müsste man vielleicht bewusst, so wie eben den Bot anders einstellen, dass der uns triggert, dass wir da mehr unsere Ressourcen nutzen, die wir im Hirn haben.
Ja, man muss dazu sagen, ein menschliches Denken ist jetzt leider nicht mit so Knöpfen gesegnet, dass man irgendwo draufdrückt und dann läuft alles. Man nennt das Status Quo Bias. Das ist das Denkphänomen, dass Menschen die Gegenwart oder die aktuelle Situation bevorzugen gegenüber anderen Situationen und sich gar nicht vorstellen können, dass es irgendwie anders sein könnte.
Aber früher war es doch besser. Unqualifizierter Einwurf.
Das ist ein anderer Denkfehler, nennt sich, wie gesagt, Rosy Retrospection, dass Menschen die Vergangenheit immer verklären. Aber dieses Hier und Jetzt wird häufig als normativ betrachtet. Also so wie es jetzt ist, so sollte es in irgendeiner Form, ist es, sagen wir mal, ethisch, moralsetzend oder generell grundsätzlich gut. Wir können auch uns nicht vorstellen, dass Menschen in 30 Jahren auf uns zurückschauen und sich über uns kaputt lachen, wie wir heute denken, weil wir halten uns ja für die Schlausten. Also jede Generation hält sich für die Schlauste, die beste aller Zeiten. Wenn du ein Geschichtsbuch aufschlägst, dann ist die Gegenwart immer auf der letzten Seite.
Stimmt.
So, und das Signal, was dieses Geschichtsbuch an dich sendet, ist, du bist die Krönung. Du bist die Vollendung von 2 oder 5.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Nach dir kommt nichts. Wir wissen natürlich nicht, dass wir in 1.000 Jahren irgendwo in der Mitte von diesem Buch versackt sind und sie vielleicht niemand für uns interessiert, weil wir so unbedeutend waren im Vergleich, was vor und nach uns war. Da haben wir gar keine Ahnung. Aber Menschen tendieren dazu, auch deswegen nicht aus dem Quark zu kommen, weil sie sich selber in ihrer Gegenwart, in ihrem Moment so heroisieren und so unfassbar wichtig nehmen. Vielleicht wäre da auch hier ein bisschen Bescheidenheit erstens wichtig. Zweitens, Leute zu fragen, die sich nicht mit dem auskennen, was du tust. Frag mal Leute, die nicht Experten sind auf deinem Gebiet. Die bringen dir häufig ganz andere Perspektiven oder Fragen. Die hinterfragen häufig das, was du gar nicht mehr hinterfragst, was du als selbstverständlich ansiehst, weil du einfach das schon 20 Jahre machst und gar nicht mehr siehst, wie bekloppt das manchmal ist. Und ganz ehrlich, da hilft es wirklich, Leute von außen zu holen. Wir hatten ein Projekt in Frankfurt oder im Rhein-Main-Gebiet. Da ging es darum, wie finde ich kreative Lösungen und Technologien, was auch immer. Die Idee war, ich hole mir 5, 6, 7 Leute. Davon sind 2 Drittel Experten und 1 Drittel hat gar keine Ahnung davon. Und die sind einfach da drinne, um mal Fragen zu stellen, die anderen nicht mehr stellen. Nicht die Antworten zu liefern, die Fragen zu liefern.
Ja, Fragen zu liefern. Da sind wir wieder bei dem Stell die richtigen Fragen.
Genau.
Hinterfrage. Sehr guter Punkt. Habe ich auch gute Erfahrungen mit aus einer anderen Geschichte her. Wenn du jetzt, wir sind jetzt so auf der Zielgeraden, leider Gottes, obwohl wir sind, glaube ich, gut warm gelaufen.
Ja.
Aber eine Stunde ist halt eine Stunde. Wenn nicht, machen wir dann eine zweite Folge. Wenn du an Nachhaltigkeit und generell an gesellschaftlichen Wandel und KI ist ja gesellschaftlicher Wandel am Ende denkst, so wie wichtig ist es da, Regeln zu sprechen, also bewusst zu brechen, um auf neue Lösungen zu kommen?
Also, es geht ja nicht darum, dass ich grundsätzlich alle Gesetze breche oder Regeln grundsätzlich hinterfrage oder alles vom Kopf auf die Füße stelle. Nur häufig machen wir uns selber das Leben schwer, weil wir davon ausgehen, dass das, was jetzt Gesetz ist, oder sagen wir mal unterbewusst, das können Tabus sein, das können Denkmuster sein, Denkregeln sein, die wir einfach so für gegeben hinnehmen, die häufig gar nicht so gegeben sind. Also manche Sachen gehen auch anders. Also wir haben in der Pandemie ja so gesehen, ich weiß nicht, wie viele Geschäftsreisen man heute nicht mehr macht, weil man eben Videocalls macht und auf einmal, wo man früher gesagt hat, das muss man doch vor Ort machen. Nein, das muss man in Teilen nicht vor Ort machen. Auf der anderen Seite siehst du, manche Geschäftsreisen sind unfassbar wichtig, da musst du vor Ort sein.
Ja.
So, das heißt, du kriegst sehr viel mehr raus über die Welt, wenn du testest und ausprobierst. Also niemand hätte sich vor 20 Jahren vorstellen können, wie wir heute Videocalls machen, noch nicht mal vor 6, 7 Jahren hätte man sich das auch nicht in dieser Form vorstellen können. Also ja. Ich weiß nicht, damals gab es Telefonkonferenzen oder man ist irgendwo hingefahren. So, und die Rahmenbedingungen ändern sich, dann musst du dich auch ändern. Du kannst es auch nicht machen, dann bist du wie so ein Panda-Bär. Der frisst nur Bambus, vermehrt sich nicht. Das sind schon mal schlechte Eigenschaften, wenn man sich verändern will. Aber man muss schon anpassungsfähig sein und mehr fressen als nur Bambus. Und diese Analogien gibt es überall. Man geht davon aus, man sitzt selber schön im wohligen Umfeld und es geht einem gut und dann kriegt man eben nicht mehr mit, dass sich die Welt ändert.
Und wie bekommen wir denjenigen, jetzt sitzt derjenige und sagt, ja, ich habe das verstanden mit dem Klimawandel, wir müssen da ein paar Dinge ändern und Klimaschutz. 84% sagen sogar, ich will da was tun, aber in die Bewegung kommt ein Bruchteil davon. Wie kriege ich die Menschen in Bewegung?
So, die erste schlechte Nachricht, niemand wird das Klima retten. Egal, was du tust, du wirst es leider nicht schaffen, denn du bist ja viel zu klein. Fang doch mit was anderem an. Überleg dir, verbinde das Nützliche mit dem Angenehmen. Man könnte zum Beispiel sagen, okay, lohnt es sich jetzt, ob das jetzt ein Hausdämmen ist oder ich ärgere mich manchmal, dass ich Elektroladen in der Stadt ist schwierig. Bei mir, also wenn ich wohne in Frankfurt in der Stadt, also ist es schwierig, wenn du jetzt nicht eine eigene Ladestation hast und zum Mieter wohnst, ist es dann schwierig. So, welche Möglichkeiten gibt es dafür? Kannst du mit dem Vermieter sprechen? Oder wir haben so eine Solarthermie auf dem Dach bei diesem Haus. Also hast du ein konkretes Nutzungserlebnis, wo du siehst, für dich, es hat einen Vorteil. Das kann Qualität sein, Lebensqualität sein, das kann Preis sein, das kann Prestige sein. Aber irgendwas musst du tun, was dir was bringt. Und im idealerweise verbindest du das Nützliche mit dem Angenehmen dabei. Und wie gesagt, dann leistest du deinen Beitrag. Und ich warne sehr davor, das so ein bisschen moralisch aufzuladen. Ja? Also es ist Moral setzt sich selten langfristig durch, weil sich Moral schnell ändert. Also was machst du, wenn auf einmal der moralische Zeitgeist dagegen spricht, das Klima zu retten? Und vielleicht sagen die Menschen in 10 Jahren, das ist mir alles komplett völlig Wurst. Ich meine jetzt was sich nicht ändert, dass Menschen ihren eigenen Vorteil haben wollen. Und das wäre das Wichtige, dass man das mit dieser Nützlichkeit verbindet.
Ja. Sehr guter Punkt. Mit Thoralf Staudt habe ich darüber auch gesprochen, aber auch zu das Thema ernannt, das Co-Benefits. Stell die Co-Benefits nach vorn. im Grunde und die Welt retten ergibt sich dann mit automatisch an der Geschichte. Ist am Ende ein bisschen anders formuliert, aber die gleiche Botschaft. Ne?
Ja, ich weiß, Tesla ist ja sehr in Verruf geraten, noch durch Elon Musk, aber man erinnert sich, am Anfang war das der Elektropionier ja, und Tesla wurde nie als Verzichtsauto konzipiert. Ja. Tesla war Teil einer technologischen Avantgarde. Mhm. Du bist in ein Tesla Modell S eingestiegen und hast dich gefühlt, wie als wärst du ganz vorne dabei bei der technologischen Entwicklung.
Ja.
Und nebenbei hast du auch noch ein Elektroauto, von mir aus rettest du damit auch noch das Klima oder zumindest hast du weniger Abgase in der Stadt oder sowas, also es hat auch noch Vorteile, aber eigentlich war das nicht Teil des Produktversprechens, ne? Das war ein anderes und ich finde, das ist wichtig, dass man das in den Vordergrund stellt. Mhm. Jeder will Geld verdienen oder Geld sparen, also dann ist es doch völlig selbstverständlich, dass man dann eine bessere Technologie dann dafür nutzt, sei es jetzt beim Auto oder sei es hier eine Wärmepumpe oder was auch immer das jetzt ist, ja.
Sehr schön. Dann lass uns noch einen Punkt so, ich will nicht sagen eine Zusammenhaftfrage, das passt da nicht so richtig, aber 5 nach 12 steht ja für Lösung, auch wenn der Titel eigentlich Weltuntergang bescheinigt. Ja, ist es gar nicht, aber es ist eine andere Geschichte. 3 Empfehlungen von dir oder ganz kurz, wie bleiben Menschen in so einer Welt, wo viel in Bewegung ist? Ne? Weiß nicht, ob es mehr ist als früher, aber es ist viel in Bewegung und die Welt komplex ist, neugierig, kreativ und handlungsfähig.
So, hab ein Hobby, bei dem du nicht erreichbar bist, einfach um eine Zeit für dich zu haben, wo du für dich bist und wo du auch Wirksamkeit erleben kannst. Zweitens, gib Geld für Medien aus. Weil du zahlst, wenn du ein bisschen, muss ja nicht irgendwie super viel sein, aber wenn du Geld für Medien ausgibst, durchbrichst du häufig die Algorithmen. Mhm. Weil du siehst häufig das, was nicht durch den Algorithmus für dich vorgefertigt ist. Weil immer, wenn es gratis ist, zahlst du mit deinen Daten und mit passgenauer Werbung und für den Algorithmus. Wenn du aber, weiß ich, 5 € für ein Digital-Abo ausgibst oder sowas, dann kommst du dahin, wo du sonst nie hingekommen wärst.
Mhm.
Also du kommst so ein bisschen in diese Höhlengänge rein, die sonst abgeblockt worden wären. Und das Dritte ist, wenn je unterschiedlicher dein Umfeld ist, sei es durch Reisen oder auch mal in der Stadt einen anderen Weg gehen, es sind häufig die Kleinigkeiten, desto wahrscheinlicher ist, dass du auf neue Ideen kommst oder dass du nicht nur die Perspektive räumlich, sondern auch gedanklich wechselst. Also ich plädiere sehr dafür, viel zu reisen, unterschiedliche Sachen zu sehen. Ich habe zum Beispiel so eine Deutschlandkarte bei mir in dem Flur da aufgehängt und überall dran gepinnt, wo ich überall mal hin will. Ja. Weil ich war noch nie auf dem Brocken. Ich habe gedacht, ich muss mal auf den Brocken, habe ich mir gedacht, das war noch nie, das ist so toll. Oder Rügen, ich war noch nie auf Rügen.
Na, gibt's ja nicht.
Gibt's nicht. Auch die kitschigen Sachen, ich will auch mal Neuschwanstein sehen. Ich will das alles mal, habe ich so eine Karte und einfach um da rumzukommen. Und weißt du, das ging ein bisschen komisch, aber wie schön unterschiedlich Deutschland ist.
Ja.
Also ich mag dieses Herzliche im Rheinland oder im Ruhrgebiet oder dieses Direkte und das Nordische oder dieses Unprätentiöse in Sachsen, dieses Freundliche oder dieses Zupackende in Bayern. Also überall ist es irgendwie, und wenn man rumkommt, merkt man, wie schön das eigentlich ist. Und das mache ich sehr gerne. Und jedes Mal, wenn ich zurückkomme, habe ich 2, 3 Ideen.
Kann ich total nachvollziehen, zumal ich ja 20 Jahre nicht reisen durfte.
Ja, da siehst du, was das auch mit Menschen macht. Ja.
Und das hat, ich glaube, die ersten 10 Jahre bin ich sehr intensiv gereist, alleine, um viel nachzuholen.
Ne? Auch hier, ne? Also wie für selbstverständlich wir das halten,
ja.
dass es völlig klar ist. Und da haben wir es wieder, gute Nachrichten sind langsam.
Ja.
Es ist keine Meldung, dass du sagst, ich kann jetzt überall hinreisen. Das war aber vor 30 Jahren, war das, nee, 35, 36 Jahren war das eine Meldung.
Genau.
Ja, und das müssen wir uns immer klar machen.
Ja. Guter Punkt und vor allen Dingen schöne 3 Empfehlungen zum Schluss, Abrundungen, die machbar sind. Also ich dürfte, glaube ich, jeder übersetzen können. Wir gehen natürlich trotzdem in die 5x5, lieber Henning. Und dann starten wir mal mit den 5x5 an Dr. Henning Beck. Ich, Henning, stehe für.
Ich stehe für die Freude am eigenständigen Denken.
Nachhaltigkeit heißt für mich,
das zu tun, was ich morgen nicht bereue.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich, ach, das bedeutet, dass ich, okay. Bezüglich Nachhaltigkeit, weißt du, was mich richtig aufregt? Ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen abseitig. Was mich richtig ankotzt, muss ich fast sagen, ist, wenn ich sehe, wie Leute Müll einfach auf die Straße werfen. Kennst du das?
Ja.
Du musst mal auf Autobahnausfahrten achten. Mhm. Was geht im Gehirn von Menschen vor, die einfach ihr Fenster runterkurbeln und ihren Müll rauswerfen? Da halte ich jedes Mal, wenn ich Müll, du glaubst gar nicht, wie viel Aufwand ich mir mache, dass Müll auch wirklich in diesem Mülleimer ist. Manchmal weht ja der Wind irgendwie so Papierchen weg, dann renne ich da hinterher und mache das Ding da rein. Ich finde das so respektlos gegenüber der Umwelt, einfach Müll irgendwo hinzuschmeißen. Das geht mir völlig.
Nee, der erschließt sich mir auch nicht, ehrlicherweise. Ich frage mich mal, wie sieht es da zu Hause aus? Wie sieht es dann da zu Hause aus?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe neulich einen gesehen in Frankfurt, der ging über einen Spielplatz und hat so eine Pizza gegessen und hat einfach seinen Pizzakarton in die Ecke geschmissen. Also solche Sachen, das ist. Alter, dieses Konkrete, was man da sieht, das finde ich. Ja. Und was ich Nachhaltigkeit, weil möchte ich hier an dieser Stelle mal sagen, ich fahre ja viel Rennrad. Und wenn du durch Südhessen fährst, siehst du, wie die Felder gerade mit diesen Rasensprengern, mit diesen Wassersprengern da bewässert werden. Da geht das Wasser 8 Meter in die Luft und verdunstet, bevor es am Boden ist, weil die Luft so trocken ist. Ja. Die Israelis bewässern ihre Wüste mit Tröpfchen und bauen da Tomaten an und haben es geschafft. Und wir pusten das Wasser einfach in die Luft hinein, damit es da oben verdunstet. Das ist für mich nicht, das mache ich jetzt nicht, aber ich möchte mal hier eindeutig für eine Tröpfchenbewässerung argumentieren. Das spart sehr viel nach einer Startinvestition. Das halte ich für, ich reg mich da immer auf. Völlig Unsinn. Wir haben so wenig Wasser im Moment, es ist trocken und dann pustet es einfach in die Luft.
Ja, frag mal hier Brandenburg in der Berliner Umfeld. Ne? So.
Ja, da hast du auch noch sandigen Boden und also völlig. Also.
Ja, jetzt entstehen sogar die Ideen gleich bei 5 nach 12. Also das ist eine neue Qualität.
Also wer hier keine Tröpfchenbewässerung macht in Zukunft, also Freunde.
Ja. So, lieber Henning, bevor du dich jetzt zum Müll wegwerfen in Rage redest. Darfst du dir noch eine Frage, also ich habe bestimmt eine Menge Fragen nicht gestellt, aber welche möchtest du dir selbst stellen und direkt beantworten?
Was gibt mir Hoffnung?
Sehr schöne Frage.
Und mir gibt Hoffnung, dass man über Menschen sehr viel Schlechtes sagen kann. Und wenn ich in die Geschichte schaue, sehe ich ja sehr viel Schlechtes, was Menschen gemacht haben, seit Tausenden von Jahren. Aber was man über Menschen nicht sagen kann, ist, dass sie nicht auf gute Ideen kommen, wenn der Druck groß ist. In den Krisen sind Menschen sehr erfindungsreich. Menschen sind die einzigen Lebewesen, bei denen nicht verwandte Individuen so kooperieren. Also wir sind nicht verwandt und wir sitzen trotzdem hier und kooperieren. Das findest du in der Natur nicht. Menschen kommen auf Ideen in den unmöglichsten Drucksituationen. Und ich bin sehr sicher, in 20, 30, 50, 100 Jahren, ich habe neulich geschaut, meine Nichte im Jahre 2100 ist die 80. Und da habe ich mir gedacht, auf welche Welt wird sie schauen im Jahre 2100? Und ich kann dir sagen, ich bin sehr sicher, die Menschen werden auf Ideen kommen, die wir heute nicht kennen. Sie werden die Probleme, von denen wir heute sagen, sie sind unlösbar, ein Gutteil davon wird durch menschliche Ideen gelöst werden. Und das gibt mir Hoffnung, weil seit 40.000 Jahren Menschen nichts anderes machen, als Probleme anpacken und gemeinsam lösen. Und das gibt mir Hoffnung.
Jetzt gab es noch gerade Zuversicht am Ende von 5 nach 12. Lieber Henning, herzlichen Dank, dass du hier warst, dass du einen sehr klaren Blick, zum Schluss hat man, glaube ich, auch gemerkt, wie emotional du an dem einen Punkt wurdest, nochmal zusätzlich, aber auch für den ermutigen Blick für die Zukunft, der ist, denke ich, rübergekommen. Danke dir, dass du hier gewesen bist.
Vielen Dank, ein sehr schönes Gespräch, habe mich sehr gefreut. Dankeschön.
Also, liebe Zuhörerinnen und Hörer, ich nehme mindestens 3 Gedanken mit. Es ist sicher mehr und ihr könnt ja selbst beurteilen, was für euch hängen geblieben ist. Erstens für mich, künstliche Intelligenz macht den Menschen nicht überflüssig. Im Gegenteil, gerade jetzt werden Eigenschaften wie Kreativität, kritisches Denken, Neugier und die Fähigkeit, unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen, wichtiger denn je. Zweitens, unser Gehirn ist nicht perfekt und genau darin liegt seine Stärke. Fehler sind kein Makel, sondern der Ausgangspunkt von Innovation. Und drittens, nicht die perfekte Antwort macht uns zukunftsfähig, sondern die Fähigkeit, besser zu denken, Neues zu hinterfragen und auch in unsicheren Zeiten handlungsfähig zu bleiben und zuversichtlich zu bleiben. Genau darum geht es bei 5 nach 12, nicht bei Fragen, was alles schief läuft, sondern bei der Frage, was wirkt. Vielen Dank nochmal an Dr. Henning Beck für die inspirierenden Gedanken und Perspektiven. Danke an euch fürs Zuhören. Ich bin Enrico Eberlein. Bei 5 nach 12 spreche ich mit Menschen, die zeigen, wie Transformation gelingen kann, Mut geben, neue Ideen und konkrete Lösungen aufzeigen. Folgt mir gerne auf LinkedIn oder auf YouTube. Hört und lest, was wirkt. Danke, Henning.
Danke auch.